jüdischen Propheten überhaupt. Jesaja hat in den Jahren 740 bis 680 vor Christus im Südreich Juda als Prophet gewirkt. Es war die Zeit, in der Assyrien zur Grossmacht aufgestiegen ist. Es war politisch eine schwierige Zeit. Und der Jesaja hat vermutlich mitten in dem ganzen Trubel in der Hauptstadt in Jerusalem gewohnt. Er hat wahrscheinlich zu der höheren Schicht gehört. Auf jeden Fall lesen wir von ihm, dass er freien Zugang zum König hatte. Und wahrscheinlich, was man auch noch wahrscheinlich über ihn weiss, er ist wahrscheinlich jeden Tag in den Tempel gegangen. Aber es ist der Tag gekommen, wo er den Herr gesehen hat. Er ist wahrscheinlich schon sein ganzes Leben in den Tempel gegangen. Man könnte auch sagen, er ist schon sein ganzes Leben in die Kirche gegangen. Aber es ist der Tag gekommen, wo er die Schönheit, wo er die Herrlichkeit, wo er die Heiligkeit, wo er die Erhabenheit von Gott gesehen hat. Und es hat sein Leben verändert. Wir möchten uns die Begegnung ein bisschen genauer anschauen. Und wie man das so schön macht, habe ich da drei Unterkapitel daraus gemacht. Und die Titel heissen «Schau, Staun und Gang». Fangen wir mal an mit «Schau». Ich möchte euch nochmal den ersten Teil vom Text vorlesen. Das ist eine andere Übersetzung, aber ich hoffe, ihr seid so flexibel. Jesaja 6, Vers 1 bis 4 einfach. Dort ist gestanden: «Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckten sie ihr Angesicht, mit 2 bedeckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Der Jesaja beschreibt in diesen Vers, wie er Gott im Tempel gesehen hat. Eigentlich war das, was er sieht, nur ein Bruchteil von Gottes Herrlichkeit. Es steht im Buch Mose, schon einiges vorher, dass kein Mensch kann Gottes Anblick lebendig ertragen kann. Und darum hat der Jesaja nur einen Bruchteil gesehen von Gott. Aber auf jeden Fall, mir geht es so, schon der eine Bruchteil ist überwältigend. Der Jesaja hat eigentlich in dieser Bibelstelle das erlebt, wo vor und nach ihm immer wieder Menschen erlebt haben, wenn sie Gott begegnet sind. Der Mose hat Gott nur von hinten gesehen und er war überwältigend. Der Hesekiel, er hat nur eine Widerspiegelung von der Herrlichkeit von Gott gesehen. Aber das hat ihn wortwörtlich zu Boden geworfen. Bei einer nächtlichen Vision ist der Daniel wie tot an den Boden gefallen oder wie ohnmächtig, nur schon vom Klang von Gottes Stimme. Und wo Johannes Jesus in einer Erscheinung gesehen hat, ist er am Boden auf seine Füße runtergefallen. Wo die Frauen am Ostermorgen Jesus in seiner Herrlichkeit gesehen haben, sind sie vor ihm auf die Knie runtergefallen. Von dem haben wir am Ostersonntag gehört. Und wo Jesaja eine Vision von Gott hatte, ist er tief bewegt und erschrocken über sich selber am Boden gefallen. Der allmächtige Gott, das steht da in dem Jesaja 6, er sitzt auf einem hohen und erhabenen Thron. Der Saum oder das Schleppen von seinem Mantel erfüllt den Tempel. Der Saum, das ist ja nur gerade das unterste bisschen vom Mantel. Und nur das kleine bisschen von Gott langt, um den Tempel zu erfüllen. Überleg dir mal, wie gross Gott dann sein muss. Dass es Gott im Tempel definitiv zu eng wäre, das hat interessanterweise schon der festgestellt, der das Haus extra für Gott gebaut hat. Nämlich etwa 300 Jahre vor Jesaja hat der Erbauer von dem Tempel, und das ist niemand anders als der König Salomo, der hat bei der Einweihung festgestellt, ich lese euch gerade den Vers vor, das steht im 1. Könige 8, Vers 27. Er hat festgestellt, aber wohnt Gott wirklich auf der Erde? Siehe, die Himmel und aller Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es dann dieses Haus tun, das ich gebaut habe? Wie sollte Gott jemals in den Tempel hineinpassen? Und der Tempel, der war nicht irgendwie klein gewesen. Das heisst, er war 60 Ellen lang, er war 20 Ellen breit und er war 30 Ellen hoch. Das wäre, ich habe es ausgerechnet, weil ich ja gerne rechne, das wäre eine Fläche von 243 Quadratmeter, also recht gross und 14 Meter hoch. Und nur schon der Saum von Gottes Mantel langt, um den Tempel zu füllen, steht da in dieser Bibelstelle. Der Jesaja hat Gott unglaublich gross und mächtig beschrieben. Wenn ich selber an Gott denke, muss ich sagen, das fällt ehrlich gesagt oft anders aus. Ich habe irgendwie so ein Bild von Gott und mit diesen Gottesbildern, das ist vielleicht ein bisschen eine Sache. Ich habe das Gefühl, da drin hocken wahrscheinlich 60 verschiedene Gottesbilder. Oder nein, es hocken nicht Gottesbilder, aber es hocken Leute, die verschiedene Gottesbilder haben. Und ich bin froh, dass wir trotzdem alle können den gleichen Glauben haben, auch wenn wir immer wieder die einen Eigenschaften von Gott ein bisschen überbetonen und die anderen Eigenschaften von Gott ein bisschen vernachlässigen. Und ich bin unglaublich froh, dass Gott nicht irgendwie schon genervt davon gelaufen ist, weil wir immer noch nicht gecheckt haben, wer er eigentlich ist. Also für mich, ich muss sagen, mein Gott gleicht mich mehr so ein bisschen einem wohlwollenden und irgendwie schon auch ein bisschen einflussreichen älteren Mann. Aber er hat wenig von dem mächtigen und grossen König, den der Jesaja in dieser Bibelstelle beschrieben hat. Überhaupt muss ich auch sagen, in mein Gottesbild passen oft nur so die Eigenschaften von Gott rein, die logisch erklärbar sind, die irgendwie Sinn machen oder wo ich mindestens mich schon seit Kind an daran gewöhnt habe. Aber ich möchte dich fragen, was für einen Gott siehst denn du, wenn du an ihn denkst? Ist es der gutmütige Vatergott? Ist es der allesmerkende Polizistengott? Oder der schadenfreudig ins Fäustchen lachende Gott? Ist es der Schwamm drüber Gott? Oder der Zeichen- und Wundergott? Ist es der mein bester Freund Gott? Was für einen Gott siehst du, wenn du an ihn denkst? Der Jesaja hat in der Bibelstelle eine Seite von Gott gesehen, könnte man sagen. Er hat nicht Gottes Güte oder seine überschäumende Liebe oder seine riesige Barmherzigkeit gesehen. Es war auch nicht Gottes Stärke oder seine uneingeschränkte Macht, seine Unbesiegbarkeit. Was er gesehen hat und was ihn zu Boden geworfen hat, das war die Herrlichkeit von Gott, es war seine Grösse. Er hat Gott gesehen auf einem Thron sitzen, er hat gesehen, wie die Pfosten vom Tempel haben angefangen zu beben. Er ist Gott auf eine Art begegnet, wie er es wahrscheinlich vorher noch nie gemacht hat. Und weißt du was? Der Jesaja war überwältigend. Er hat nur noch gestaunet. Der Matthias hat uns am Anfang ein paar Bilder gezeigt von staunenden Menschen. Ich habe ein paar davon nochmal mitgebracht. Und eine kleine Aufgabe für euch, nämlich schaut mal und überlegt euch, was haben die Bilder alle gemeinsam haben. Außer, dass es staunende Menschen sind. Also ich habe nur drei davon, ich muss es schon beim dritten merken. Ich habe das sonst noch alle nebeneinander. Was haben die alle gemeinsam, wenn man sie so anschaut? Exakt, die machen grosse Augen. Wieso ist es so wichtig, dass wir über Gott staunen? Weil wenn wir grosse Augen machen, dann sehen wir einfach mehr von ihm. Das ist doch logisch. Wenn wir grosse Augen machen, dann sehen wir mehr von ihm. Schauen wir doch Gott mit grossen Augen an. Oft laufen wir doch eher so durchs Leben. Und wenn ja nicht zu viel sehen, weil so viele Sachen können uns ungeheuerlich erscheinen und können uns womöglich belasten. Oder wir denken, das ist ja viel zu anstrengend eigentlich, wenn man die Augen ganz auftun würde. Weil in der Nacht, wenn man schläft, hat man ja die Augen zu und es ist doch wunderbar entspannend. Aber mal ehrlich, wenn ich den ganzen Tag so rumlaufe, ich finde es schon recht unbequem. Mach doch mal deine Augen weit auf und lass dich von Gottes Glanz blenden. Auch wenn es blendet, lass dich blenden. Ich glaube, du siehst so viel mehr. Du kannst so viel Neues entdecken. Das ist natürlich auch gefährlich, wenn wir Neues entdecken. Weil es heisst, dass wir uns vielleicht auch korrigieren lassen müssen. Dass das Bild, das wir von Gott haben, vielleicht Korrektur braucht. Aber mach doch das, weil nur so kannst du Gott besser kennenlernen. So wie Gott dem Jesaja auf ganz neue und beeindruckende Art begegnet ist, ich glaube, so kann er auch uns begegnen. Aber wir müssen bereit sein, unsere zugekniffenen Augen mal aufzutun und überhaupt zu schauen. Mir fällt das gar nicht so leicht, muss ich sagen. Zum Beispiel diese Woche war ich mega im Stress gewesen und ich sollte an meiner Bachelorarbeit schreiben und ich sollte noch die Predigt vorbereiten und auch meine Hochzeit vorbereiten. Und ich habe viel zu wenig Zeit und ich mag gar nicht meine Augen so richtig auftun und laufe etwas so durchs Leben. Anstatt zu dem Gott aufzuschauen. Und ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, ich bin nicht die Einzige. Und wir leben in einer Gesellschaft, wo es fast Mode geworden ist, dass man im Stress ist. Aber stell dir mal vor, was würde eigentlich passieren, wenn wir uns dem Diktat vom Stress und keine Zeit mal würden einfach verweigern. Und wenn wir Gott einfach wieder Zeit einräumen, um uns zu begegnen. Wenn wir einfach mal wieder die Augen auftun und schauen, statt uns von allem anderen so einnehmen lassen, dass wir gar nicht mehr zu den Augen aus sind. Nimm dir Zeit, tu deine Augen auf und lass Gott dir begegnen. Ein blinder Mann hat in einer grösseren Stadt gewohnt. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich habe von ihm gelesen und seine Geschichte hat mich ziemlich beeindruckt. Sein Leben war nicht einfach. Soziale Kontakte waren schwierig. Es war ein Mann am Rand der Gesellschaft. Er war arbeitslos, er hat aber trotzdem keine Sozialversicherungsgelder bekommen. Er hat keine IV-Renten bekommen. Aber es war ein Mann der Hoffnung. Und eines Tages hat er ein Wunder erleben. Der Mann ist geheilt worden. Der Mann, den ich meine, das ist der Bartimäus, den wir im Neuen Testament davon lesen. Jesus hat ihn sehend gemacht. Und jetzt stell dir mal den Moment vor, wo der Bartimäus die Augen aufgemacht hat und das erste Mal in seinem Leben gesehen hat. Er hat umgeschaut. Und er hat gesehen, was er bis jetzt nur gehört hat. Menschen um ihn herum, Vögel, die nicht nur zwitschert haben, sondern die können ja auch fliegen, hat er gesehen. Die Wolken am blauen Himmel, Wiesen, Steine, Häuser. Seiner Familie hat er zum ersten Mal in die Augen geschaut. Er hat Sterne am Himmel gesehen. Unglaublich! Stellt euch mal die Situation vor. Ich habe ein Bild von Bartimäus mitgebracht, wo einer auf jeden Fall gezeichnet hat, wie er sich das vorgestellt hat. Und ich glaube, seine weit, weit offenen Augen sprechen für sich. Und vielleicht sagst du ja, ich nehme mir ja die Zeit und ich schaue wie verrückt. Aber ich sehe gar nichts von Gott. Es ist wie wenn ich durch die Fotokamera durchschaue und suche, aber ich sehe nur die schwarze Nacht, weil ich den Deckel vorne drauf habe vergessen wegzunehmen. Das ist mir auch schon passiert. Dann sage ich dir, du bist zwar in bester Gesellschaft, aber so muss es doch nicht bleiben. Bitte Gott doch mal darum, dass du mehr von ihm darfst sehen. Eine meiner liebsten Geschichten in der Bibel steht im 2. Mose 33. Und ich möchte euch mindestens einen Vers davon lesen. Das fängt an ab dem Vers 18. Und der Mose steht im Gespräch mit Gott. Und es ist recht interessant, was er sagt. Dort steht, 2. Mose 33, Vers 18. So lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und der Herr sprach, ich will alle meine Güte vor deinem Angesicht vorüberziehen lassen und will den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Und so weiter. Ich finde das eine mega beeindruckende Begebenheit. Der Mose kommt mit mega einer dreisten Bitte zu Gott. Er fragt, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Ist das nicht anmassend? Aber was macht Gott? Gott geht darauf ein. Er sagt, ja, du sollst meine Herrlichkeit sehen. Es ist zwar so, und das steht in dieser Bibelstelle, kein Mensch kann Gott anschauen und das irgendwie lebendig ertragen. Aber Gott, er nimmt den Mose, er setzt ihn liebevoll in einen Felsspalt rein, er hebt die Hand vorne an, dass der Mose nichts sieht. Ja. Und Gott geht vorbei, nimmt die Hand weg und der Mose darf hinterher schauen. Und er sieht die ganze Herrlichkeit von Gott von hinten. Und er hat nur gestaunet. Ich finde das eine mega lässige Begebenheit. Der Mose darf Gottes Herrlichkeit sehen. So wie der Jesaja einen Bruchteil von Gottes Herrlichkeit gesehen hat. Bitte Gott doch darum, wir dürfen es sehen. Bitte um Begegnung mit ihm. Ich glaube, Gott erhört so Gebet gern. Ich glaube, er will uns begegnen. Nutz doch das. Und dann mach deine Augen weit auf und schau. Als ich noch klein war, sind wir am Frühling ins Tessin in die Ferien gegangen. Und ich mag mich noch an ein Erlebnis erinnern, wo ich auch grosse Augen gemacht habe. Und wo ich nicht nur geschaut habe, sondern wo ich gestaunet habe. Wir sind wandern gegangen, woran habe ich wahrscheinlich gar nicht gewusst. Was ich gewusst habe, es ist aufwärts gegangen. Und wir sind hochgelaufen und hochgelaufen. Es war irgendein Berg. Ich glaube, ich habe nicht gewusst, wie er geheißen hat. Und es ist recht lang gegangen. Je weiter wir hochgekommen sind, desto mehr Schnee hat es gehabt. Es war ja Frühling. Der oberste Teil des Hangs war wirklich eigentlich ein Schneehügel. Man hat den Weg nicht mehr gesehen und wir sind so im Zickzack dort aufgestopft. Und es ist vielleicht nicht so schnell gegangen, wie ich jetzt das gerade gezeigt habe, sondern man ist immer wieder ein bisschen eingesunken, hat wieder den Fuß mühsam rausgezogen. Aber wir sind am Gipfel Schritt für Schritt näher gekommen. Der Weg war wirklich mühsam, aber was wir oben angetroffen haben, das hat für alles entschädigt. Ich weiss noch, wie ich den letzten Schritt auf die Bergkante aufgemacht habe, wo der Blick frei hat auf das, was hinten hin liegt. Und die Aussicht hat mich überwältigt. Ich glaube nicht, dass ich beschreiben kann, wie ich dort empfunden habe. Ich weiss es ehrlich gesagt auch nicht mehr ganz exakt, weil es doch schon recht lang her. Aber ich weiss noch, man hat auf der Lago Maggiore gesehen. Man hat die umliegenden Berge gesehen. Man hat das Blau vom Himmel gesehen und das Grün vom Frühling. Und es hat uns alle zusammen erschlagen. Wenn ihr auch mal dort rauf wollt, das war der Pizzo Leone, haben wir dann nachher herausgefunden. Aber ich möchte eigentlich nicht Wanderwerbung machen. Sonst lacht schon meine Mami, weil sie weiss, ich tue nicht so gerne wandern. Aber, aber ich möchte dich fragen, hast du auch schon mal so einen Wow-Moment in deinem Leben gehabt? Und wann hast du zuletzt den Wow-Moment mit Gott gehabt? Wann hast du zuletzt so können über Gott staunen? Und wir sind schon mitten beim zweiten Punkt gelandet, der heisst Staunen. Ich glaube, auch der Jesaja, der ist nicht mehr aus dem Staunen rausgekommen, als er das Erlebnis gemacht hat, das wir in diesem Text davon gelesen haben. Ab dem Vers 2 ist dort die Umgebung von Gott beschrieben. Es steht, Seraphim stehen über Gott. Und jeder von diesen Seraphim hat 6 Flügel gehabt. Habt ihr gewusst, dass eigentlich Jesaja 6 die einzige Bibelstelle ist, wo die Seraphim in der Bibel vorkommen? Wahrscheinlich würden wir das Wort gar nicht kennen, wenn wir nicht würden das Lied «Grosser Gott, wir loben dich» singen, wo es in der zweiten Strophe heißt: «Alles, was dich preisen kann, Cherubim und Seraphinen, stimmen dir ein Loblied an.» Es kommt wirklich nur davor. Und ich habe gelesen, das Wort Seraphim kommt von brennen. Das heisst, Seraphim wären eigentlich brennende Feuerwesen. Man zählt sie aber auch normalerweise einfach zu den Engeln dazu. In unserem Text steht da im Vers 3, rufen sich Seraphim gegenseitig zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr von der Heerscharen. Gott umgibt sich mit Engeln, die ständig von seiner Heiligkeit berichten. Das Wort heilig kommt da dreimal hintereinander vor. Das ist natürlich auch sprachliches Mittel, das betonen will, hey, das ist wichtig. Gottes Heiligkeit soll betont werden. Heiligkeit meint etwas Besonderes, etwas Abgesonderes. Es beschreibt irgendwie auch Gottes Unvergleichbarkeit. Er ist einmalig und niemand kommt an ihn an. Er ist heilig, er ist der Herr über die himmlischen Heerscharen, steht da. Er allein ist Gott. Nach dem Ruf von diesen Seraphim fangen eben die Türpfosten an beben. Der Tempel füllt sich mit Rauch. Das Auftreten von Gott, das ist gigantisch. Stellt euch mal vor, das würde da rein passieren. Ich glaube, wir würden alle aus dem Saal rausrennen, so schnell wie wir nur können. Der Rauch, das hat mich an 2. Mose 19 erinnert. Das war eine Begebenheit, wo Gott am Volk Israel begegnet ist. Gott ist auf den Berg Sinai runtergekommen. Und nachher ist das mit dem 10 Gebot, wo Gott dem Mose die 10 Gebote gegeben hat. Und ich möchte euch einen Vers von dort vorlesen. 2. Mose 19, Vers 18. Dort steht, aber der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabstieg. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens. Und der ganze Berg erbebte heftig. Wie bei Jesaja, habe ich gedacht. Mega gigantisch. Die Verse haben es in sich doch. Sie führen uns Gottes unfassbare Größe, seine Glanz, seine Heiligkeit vor Augen. Und es bleibt nichts als Staunen über die Heiligkeit von Gott. Ich glaube, dass wir einmal in der Gefahr stehen, dass wir meinen, wir kennen Gott genug gut. Wir denken, Gott ist so und so, wir haben ihn durchschaut. Er ist gar nichts Spezielles mehr für uns. Kann es sein, dass du Gott schon so lange kennst, dass du nicht mehr beim Staunen kannst? Vielleicht bist du schon mal verliebt gewesen, dann kennst du das. Es hat so die Phase gegeben, wo du nur mehr gesehen hast, wie toll das der andere ist. Du hast jeden Tag wieder Neues entdeckt. Seine wunderschönen Augen, ihre gute Figur, seine Feinfühligkeit, ihr Selbstbewusstsein, seinen edlen Charakter oder ihre Geduld, seine Leidenschaftsbegabung, ihre Affinität für Technik, sein einzigartiger Schockimus und ihren Durchhaltewillen und so weiter und so weiter. Und man kann gar nicht aufhören, den anderen zu bewundern, an ihn zu denken, sich nach ihren Zähnen oder die ganze Zeit das eine kleine Foto anschauen, das man vom anderen hat. Vielleicht hast du ja das Glück gehabt und die Person tatsächlich irgendwann für dich gewinnen können. Und du hast gemerkt, irgendwann gewöhnt man sich an all die anfänglich so wunderbaren Eigenschaften vom anderen. Irgendwann bestaunt man sie gar nicht mehr so, sondern sie sind einfach normal geworden. Ich habe einen wunderbaren Freund und wir sind doch schon gleich stolz in 7 Jahren zusammen. Und ich merke, wenn ich mich nicht irgendwie auch entscheide, immer wieder das Wunderbare in meinem Partner zu sehen, statt es einfach als normal anzuschauen, dann kühlt die Beziehung doch ab. Dann wird der andere für mich langweilig. Und so ist es doch auch mit Gott. Wenn ich nicht immer wieder staunen kann über seine Einzigartigkeit, über seine Liebe, über seine Herrlichkeit, dann kühlt die Beziehung ab. Und irgendwann versorge ich meinen Gott in einer Schublade, weil ich ihn langweilig finde. Kann es sein, dass du Gott schon so lange kennst, dass du nicht mehr bei ihm staunen kannst? Ich möchte euch ermuntern, wieder neu anfangen zu staunen. Begib dich wieder mal auf eine Entdeckungsreise, auch wenn du Gott schon lange kennst. Oder fang mal an zu suchen, wenn du ihn noch nicht lange kennst oder gar noch nicht kennst. Ich glaube, wir können viel Gott auch mehr im Alltag entdecken. Wer noch staunen kann, wird auf Schritt und Tritt beschenkt, hat ein bekannter Künstler mal gesagt. Und wer will schon nicht beschenkt werden? Ich möchte auf jeden Fall mehr über die Facetten von Gottes Liebe staunen, die ich im Alltag antreffe. In der Bibel sein beeindruckendes Handeln entdecken, in der Predigt über einen Bibeltext staunen, in der Schönheit von einer Frühlingsblume die Herrlichkeit von Gott sehen, in der Gewaltigkeit von einem Gewitter seine Grösse erleben, in der Logik von einem schönen physikalischen Gesetz seine Weisheit sehen und hinter den kleinen Glücksmomenten vom Alltag seine Liebe entdecken. Wenn der Lohn kommt am Ende des Monats, seine Grosszügigkeit bestaunen. Und wenn wir in den Kirche Lieder singen, über Gottes wunderbare Eigenschaften staunen, die da alle aufgezählt werden. Wer noch staunen kann, wird auf Schritt und Tritt beschenkt. Ich habe euch nochmal so ein Staunensbild mitgebracht. Und es gefällt mir eigentlich fast am besten. Schaut mal den Ausdruck in diesen Augen. Ist es nicht einfach Freude, die da ins Gesicht geschrieben steht? Wer noch staunen kann, wird auf Schritt und Tritt beschenkt werden. Der Daniel hat mal gesagt, seine Taten sind staunenerregend, seine Wunder sind unvergleichlich, sein Reich bleibt für immer bestehen, seine Herrschaft nimmt kein Ende. Daniel 3, Vers 33 steht das. Über Gott staunen ist eigentlich Anbetung. Wir richten den Blick weg von uns und hin zu Gott. Wo Gott am Jesaja erschienen ist, hat er mit Erschrecken und Einsicht von seiner Sündhaftigkeit reagiert. Wo Gott gross wird, wird der Mensch klein. Das ist das, was Staunen macht. Staunen schafft Ehrfurcht. Und es rückt uns ins rechte Licht vor Gott. Ich kann euch den Schluss der Geschichte fast komplett vorenthalten, muss ich gestehen. Das ist, weil ich euch das Staunen einfach ans Herz legen wollte. Ich möchte jetzt noch einen kleinen letzten Punkt setzen. Der heisst «Gehen». Bei Jesaja ist es nämlich nicht beim Staunen allein geblieben. Als er Gott erkannt hat, hat er auch sich selber erkannt und wer das er von Gott ist. Und dann ist der Punkt gekommen, wo Gott hat können fragen, wen soll ich schicken? Und der Jesaja hat gesagt, da bin ich, schick mich. Was mich beeindruckt hat, ist, der Jesaja hat Ja gesagt zu Gottes Berufung, bevor er überhaupt gewusst hat, um was es geht. Er hat quasi Katz im Sack gekauft. Er hat nicht zuerst mal gehört, ob ihm Gottes Berufung könnte gefallen und dann überlegt, ob er jetzt zusagen soll oder ob er absagen soll. Er war begeistert von Gott und es war die beste Vorbereitung, um bereit zu sein, für Gott zu leben, egal was kommt. Jesaja hat ein grundsätzliches und ein vorbehaltsloses Ja zu Gottes Berufung gehabt. Und ehrlich gesagt möchte ich ja nicht in seinen Schuhen gesteckt sein. Das haben wir nicht gehört, aber was Gott ihm nachher für einen Auftrag gibt, ab Vers 9, dort steht, geh zu dem Volk und sag ihnen, was ich von ihnen halte, mach's, auch wenn sie nicht zuhören. Sie wollen gar nicht zuhören. Mach's, auch wenn sie es gar nicht checken können. Mach's, auch wenn ihr Herz hart und verschlossen ist, wenn sie nicht umkehren wollen. Lass dich nicht beirren, mach's trotzdem. Mach weiter, auch wenn es dein ganzes Leben lang so wird weitergehen, dass sie nie zuhören werden. Gang trotzdem. Es ist nicht gerade eine attraktive Aufgabe, die Gott dem Jesaja da gibt. Und ich bin überzeugt, dass der Jesaja nur so ein absolutes Ja hat können haben zu Gottes Auftrag, weil er vorher so absolut gestaunet hat über Gott. Er hat gewusst, mit wem er es da zu tun hat. Und er hat gewusst, dass der Gott ihm alles wert ist. Er hat ihm quasi sein Leben vor die Füße angelegt. Die überwältigende Begegnung mit Gott hat ihm Ehrfurcht und Hingabe bewirkt. Und ich wünsche uns, dass wir auch immer wieder staunen können ab dem Gott, dass wir die Augen weit auftun und schauen können, wenn er uns fein und unscheinbar oder gross und überwältigend begegnet. Dass wir mit offenem Maul und weit offenen Augen dastehen und staunen ab dem unfassbaren Gott. Und ich wünsche uns, dass die Begegnung mit Gott uns bereit macht, ihm unser ganzes Leben vorbehaltslos hinzugehen. Ich möchte euch zum Schluss noch einen kurzen Film zeigen. Ein Film, das mich zuletzt so richtig über Gott hat staunen lassen. Es geht darum, was das für ein König ist, der Gott. Und mich hat es wirklich fasziniert. Geniessen das. Es sind ganz viele biblische Wahrheiten, die hier präsentiert werden. Und wir werden nachher auch noch eine kurze Anbetungszeit haben, um Gott auch einfach mit Liedern sagen, wie unfassbar das er ist. Und ich möchte noch beten vorher. Und ich danke dir, Gott, für die Begegnung, die der Jesaja gehabt hat, die auch uns ins Staunen bringt oder wo mich ins Staunen bringt. Und Gott, ich möchte mehr sehen von dir, mehr von deiner Herrlichkeit, von deiner Größe, von deiner Liebe. Ich bitte dich, dass du uns begegnest und dass du uns bereit machst, unsere zusammengekniffenen Augen weit aufzutun. Mehr von dir zu sehen und zu staunen und dann auch bereit sein, dir alles hinzugeben. Danke, dass du so ein wunderbarer Gott bist, der auch den Menschen begegnen will. Amen.
Die Bibel sagt, mein König ist der König der Juden. Er ist der König Israels. Er ist der König der Gerechtigkeit. Er ist der König aller Zeitalter. Er ist der König des Himmels. Er ist der König der Herrlichkeit. Er ist der König der Könige und der Herr der Herren. Das ist mein König. Ich frage mich, kennst du ihn? Mein König ist der souveräne König. Es gibt kein Maß, mit dem man seine unendliche Liebe messen könnte. Er ist von ausdauernder Stärke. Er ist völlig aufrichtig und ewig beständig. Er ist unsterblich würdevoll. Er ist überragend mächtig. Er ist parteilos gnädig. Kennst du ihn? Er ist die großartigste Erscheinung, die je den Horizont der Welt durchquert hat. Er ist Gottes Sohn. Er ist der Retter der Sünder. Er ist das Prunkstück der Zivilisation. Er ist einmalig. Er ist ohnegleichen. Er ist der erhabenste Gedanke in der Literatur. Er ist die am höchsten stehende Persönlichkeit in der Philosophie. Er ist der grundlegende Leitsatz wahrer Theologie. Er ist der Einzige, der fähig ist, allumfassend zu retten. Ich frage mich, kennst du ihn? Er gibt den Schwachen Kraft. Er steht den Versuchten und den Geprüften zur Seite. Er hat Mitleid und er rettet. Er stärkt und er stützt. Er schützt und er führt. Er heilt die Kranken. Er reinigt die Aussätzigen. Er vergibt den Sündern. Er kauft die Schuldigen heraus. Er befreit die Gefangenen. Er verteidigt die Schwachen. Er segnet die Jungen. Er dient den Unglücklichen. Er achtet die Alten. Er belohnt die Fleißigen. Er schmückt die Bescheidenen. Ich frage mich, kennst du ihn? Thank you. Er ist der Schlüssel zur Erkenntnis. Er ist die Quelle der Weisheit. Er ist die Tür zur Erlösung. Er ist der Pfad des Friedens. Er ist der Weg der Gerechtigkeit. Er ist der Hochpass zur Heiligkeit. Er ist das Tor der Herrlichkeit. Kennst du ihn? Sein Leben ist beispiellos. Seine Güte ist grenzenlos. Sein Erbarmen ist ewig. Seine Liebe ändert sich nie. Sein Wort ist genug. Seine Gnade reicht aus. Seine Herrschaft ist gerecht. Sein Joch ist sanft und seine Last ist leicht. Ich wünschte, ich könnte ihn euch beschreiben. Er ist unbeschreiblich, er ist unbegreiflich, er ist unbesiegbar, er ist unwiderstehlich. Man kann ihn nicht überleben und du kannst nicht leben ohne ihn. Die Pharisäer konnten ihn nicht ausstehen, aber sie konnten ihn nicht aufhalten. Pontius Pilatus konnte keinen Fehler an ihm finden. Herodes konnte ihn nicht töten. Der Tod konnte ihn nicht fassen und das Grab konnte ihn nicht halten. Das ist mein König.